We've all heard of fasting, but what if you could get the same massive benefits without the downsides of not eating? The Prolon 5-Day Program is the only patented diet that mimics the effects of fasting and leverages nutrition technology. It's scientifically proven to trigger a fasting state while you eat, protecting you from the adverse side effects of traditional fasting diets. Try the Prolon 5-Day Nutrition Program and see for yourself today. Prolon is offering listeners 15% off site-wide, plus a $40 bonus gift when you subscribe to their 5-Day Program. Just visit ProlonLife.com. That's ProlonLife.com.
Abteilung Attacke. Dafür stehe ich auf und neben dem Platz. Ich bin immer, meistens geradeaus, sage meistens, was ich denke, auch wenn es häufig unbequem ist. Heute verrate ich euch, warum meine Trainerstationen besonders im Ausland wundervoll waren und wo ich meine Zukunft sehe. Ich bin Alex Zorniger. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Alex, herzlich willkommen bei Meine Geschichte. Ich freue mich sehr.
Ich mich sehr.
Du, jetzt hast du den Text ein klein bisschen umgewandelt. Da stand ja immer geradeaus. Du hast da aus meistens gemacht. Warum meistens nur noch?
Ich glaube, vor dem Ausland hätte ich ihn nicht geändert. Da hätte ich immer geradeaus gelassen und hätte es auch, das bin ich. Ja, und wenn es euch nicht passt, dann friss oder stirb. In der Zwischenzeit, je länger ich in dem Business bin, es geht nicht. Ja, du kannst nicht immer nur durch die geschlossenen Türen durch und du musst Menschen einfach mitnehmen. Und dazu gehört, dass in diesem sehr egozentrierten Business, dass da auch Menschen sind, die genauso großes Ego haben. Und da kannst du nicht immer nur geradeaus sein, sondern da musst du manchmal vielleicht auch ein bisschen so um die Kurve rumgehen, ohne dass du deinen Weg verlierst.
Ja. Und warum hat dir das Ausland das erst beibringen können? Was war da anders?
Es war ja zunächst Brøndby IF, ja, einer von den ganz, ganz großen Clubs in Skandinavien. Und ich verstehe heute auch, warum. Schöne Grüße nach Dänemark und zu BIF. Ich habe einfach gelernt, dass es unterschiedliche Wege zum Ziel gibt. Ich dachte immer, wenn mir alle zuhören und das alle machen, und wir machen es so und so und konsequent so und so, dann funktioniert es auch. Aber es gibt manchmal einfach andere Wege zum Ziel. Und das habe ich in Dänemark bei Brøndby gelernt und das habe ich nachher auch bei Apollon Limassol, wo ich ja nicht nur, in Brøndby war ich sprachlich Ausländer, optisch nicht so sehr. Auch wenn ich sagen muss, die Jungs sehen besser aus wie ich. aber in Limassol war ich ja sprachlich und optisch Ausländer. Wenn du in der Südeuropas kommst, Südosteuropas, dann geht es einfach auch darum, dass du das Gesicht nicht verlierst. Das steht über allem bei Menschen in diese Breite gerade. Und je weiter es dann Richtung Süden geht oder auch Südosten, desto mehr wird es. Ja, und das habe ich gelernt, ja, in Dänemark und dann auch noch in Zypern.
Ja, da sprechen wir natürlich gleich dann noch ausführlich, also sehr reflektiert, wirklich, also muss ich echt sagen. Du hast ja eine wundervolle Zeit im Ausland gehabt. Ich meine, wenn wir hier mal nach hinten schauen, du wurdest ja regelrecht verehrt. Du hast Erfolge gefeiert, bist Pokalsieger in Dänemark geworden, Vizemeister, dann Meister dann auch in Limassol. Warum glaubst du, hat das Ausland und Alex Zorniger so gut dann zusammengepasst?
Ich glaube, der Deutsche hat im Ausland grundsätzlich schon noch eine Wertigkeit. Mhm. Vor allem der Deutsche.
Nach wie vor?
Ich glaube, ja. Vor allem der Deutsche, der auch sagt, ich höre ganz genau zu, ich schaue ganz genau hin, wie ihr hier die Dinge macht. Und dann packe ich beides zusammen und dann sage ich, da bin ich Deutscher und da höre ich mehr drauf, was vielleicht auch in diesem Land notwendig ist.
Ja, schön. Ich würde sagen, wir besprechen den Rest dann im Sitzen. Ne?
Sehr gerne.
Alex, wer ist der berühmteste Kontakt in deiner Telefonliste?
Ich kenne ja eure Sendung, ja. Und dann habe ich nämlich meine Kontakte durchguckt und dachte, wow, den kennst du auch. Ja, also vor zwei Tagen habe ich mal mit jemandem telefoniert, da dachte ich mir auch, also da sind schon Weltmeister drin, da sind Champions League-Sieger drin, da sind Olympiasieger drin, da sind Politiker drin, aber derjenige, der eine gewisse Bekanntheit, sonst kriegt er einen Höhenflug und menschliche Zuneigung am besten miteinander vereint, ist der Tommy Letsch.
Ah, okay. Mittlerweile Trainer bei Red Bull Salzburg.
Ja? Ganz genau.
Früher Bochum. Ja. Das heißt früher, vor einiger Zeit Bochum. Ja. Woher kennt ihr euch?
Wir haben zusammen beim SV Bonnland gespielt, in der Oberliga Baden-Württemberg.
Also zusammen Fußball gespielt noch?
Fußball gespielt, zusammen im gleichen Jahr zum SV Bonnland gekommen, unter anderem Thomas Letsch, Alex Zorniger, sagen wir mal bis zum Schluss, okay, und Alex Plessin.
Ihr drei habt zusammen Fußball gespielt?
Ja, wir sind alle drei zusammen zum SV Bonnland damals gekommen. Und seitdem hat
war erfolgreich gewesen zusammen, oder?
Ja, da ich verletzt war, wir haben den WFH-Pokal gewonnen.
Ja, okay. Hey, da bin ich mal gespannt.
Ja,
ja. Ja, sehr gut.
Alexander.
Tommy Letsch, ich sitze hier unter anderem mit Riccardo Basile in der Sendung Meine Geschichte. Meine Geschichte. Also Deutschland und die Welt interessiert meine Geschichte. Und dann haben sie gesagt, wer ist da...
Nicht alle in Deutschland und in der Welt, aber der Großteil.
Dann haben sie gesagt, okay, wer ist dein berühmtester Kontakt? Dann habe ich nicht Tommy Letsch gesagt. Dann habe ich gesagt, wenn ich das sage, dann dreht er wieder durch und der hat verloren vor zwei Tagen. Und ist jetzt nur noch Vierter auch noch, habe ich gerade eben gesehen.
Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich überhaupt abnehme heute. Aber aus Respekt vor dir und der Sendung und Riccardo natürlich, musste ich rangehen.
Tommy, ich wollte dich anrufen und dein Gesicht, dein sympathisches, kurz sehen.
Ja, das.
Hi, servus. Hallo. Servus. Du, ich habe gerade erfahren, ihr beide und Herr Plessin habt zusammen vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre war das jetzt?
204 Jahre.
Jetzt, Alex sagt 204 Jahre.
Warte, ich krieg's noch hin.
96.
Nee, es war früher. Das war früher, ich glaube, 93 oder 94.
Nein.
Ich bin
noch
nicht
geboren.
Nein.
91 bin ich geboren. Da war ich ja gerade so auf der Welt. Jetzt ist natürlich meine Frage, wer war denn der Beste von euch?
Ja, Alex würde sagen, er selbst. Alex, ich sag's mal anders. In der Saison, wir sind tatsächlich...
Ich habe schon gesagt, dass ich verletzt war.
Ja, und Alex war eigentlich nur verletzt. Damals schon immer mehr den Trainer gespielt. Der Talentierteste war wahrscheinlich schon der Alex Plessin, das müssen wir akzeptieren. Der Selbstbewussteste war der Alex Zorniger.
Überraschenderweise.
Und am Schluss der die beste Leistung gebracht hat, das ist so reich.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Besser hätten wir es nicht sagen können.
Sag liebe Grüße an deine Süße.
Alles klar.
Bis dann.
Grüße an alle. Ciao.
Danke.
Ciao.
Alex, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass du mit der Familie einen Ticken länger auch in Kopenhagen geblieben bist nach dem Aus. Jetzt sind wir ja auch noch in Fürth. Warum, oder ist es für dich normal, dass du auch nach einer Zeit dann bei einem Verein, in einer Trainerstation weiterhin in dieser Stadt bleibst? Oder warum hat es dich dann nicht immer wieder zurück in die Heimat gezogen?
Also ich bin eigentlich in einer glücklichen Situation, dass ich noch problemlos zum Bäcker oder Metzger gehen kann. Also dass die Leistungen dann nicht so waren, dass mich niemand mehr sehen will in der Stadt. Fürth bin ich noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube grundsätzlich ging das auch einigermaßen okay ab. Das sind schöne Ecke gewesen, ja. Dann muss ich nicht auf Teufel komm raus wieder in eine Region, wo ich 25 Jahre lang gelebt habe.
Ja, verstehe.
Und ich bin dann immer froh, wenn ich wieder zu Mami heimkomme.
Ja,
das verstehen wir alle.
Ja, das verstehen wir alle. Dann lass uns doch mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Wie war das für dich zu Beginn? Du warst ja dann Regionalliga-Trainer, Groß Asbach, und plötzlich hat ja der große Ralf Rangnick angerufen. Dann hast du ja auch noch mit die Mateschitz gesprochen. Wie ist es dann plötzlich, in so eine ganz andere Welt da einzutauchen?
Ja, mein Selbstvertrauen hat damit keine Probleme gehabt. Ja, das, ob ich da mit Ralf Rangnick oder mit Dieter Engelhardt, mein Manager in Schwäbisch Gmünd, spreche, ja, okay, das war mir eigentlich egal. Ja. Ja. Hat sich danach dann geändert. Also in den 4 Stunden, in denen ich mit Ralf gesprochen habe, da war ich, glaube ich, in meinem Leben über so einen langen Zeitraum weniger konzentriert, selten weniger konzentriert wie dort. Habe mich vorbereitet auf meine neue Runde mit Groß Asbach. Wir sind im Jahr davor gescheitert. Ich habe der Fußballlehrerlehrgang zu dem Zeitpunkt mit imposante Persönlichkeiten beendet gehabt. Ja, Stefan Effenberg, Christian Wörms, Detlef Dammeier und so weiter. Und habe mich schon darauf eingestellt gehabt, dass es in Groß-Asbach weitergeht. Wir sind im Jahr davor Zweiter, war hinter den Stuttgarter Kickers, wollte dann vielleicht auch um die Meisterschaft mitspielen. Ich hatte eine tolle Truppe gehabt, war ich in Österreich alleine im Urlaub und dann waren da 25 Anrufe. 15 waren von meinem damaligen Berater und Chef Uli Färber und 10 waren unbekannter Teilnehmer, das war dann Ralf Rangnick.
Und 10 Anrufe in Abwesenheit?
Ja, bestimmt. 8 oder 10. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt noch 2 Stunden im Kraftraum und noch 1,5 Stunden im Wellnessbereich im Urlaub.
Da hat er es aber ernst gemeint, ne? In so einem kurzen Zeitraum.
Ja, so. Ja. Ralf mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. und habe dann aber hab gesagt, nee, das mache ich nicht. Ja, ich bereite mich auf die Groß-Asbach-Geschichte vor. Und dann ist Ralf einfach sehr, sehr überzeugend gewesen. Mhm. Also es war sowieso geplant, dass ich einen Tag später dann zurückfahre. Ich habe gesagt, dann komme ich vorbei. Und dann waren wir im Hotel Sonnenhof und haben uns dort 4 Stunden über Fußball unterhalten. Und schon die erste Frage, wie siehst du Fußball mit oder gegen den Ball? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich mehr gegen den Ball. Das hat ihm dann gut gefallen. Mhm. Ich auch oft, also für alle Spieler, die auch zuschauen und falls ich nochmal ihr Trainer werde, und ich stelle die Frage, es gibt kein falsch oder richtig, aber ich sage halt immer, das Spiel gegen den Ball hat was mit Mentalität und Wille zu tun, das Spiel mit dem Ball hat was mit Qualität auch zu tun. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen und kurz danach, das weiß glaubt sogar noch gar niemand, das ist dann weltexklusiv, Roger Schmidt ist von Paderborn nach Salzburg gegangen. Mhm. Also es war ja, Ralf hat ja das ganze Konsortium übernommen, fußballtechnisch. Ja. Und dann hat Michael Born von Paderborn angerufen damals und hat gesagt, hey, hast du keinen Bock? Und dann kam ich da sogar zurück vom Gespräch mit Didi Matischitz, das mir sehr gut gefallen hat, also entgegen dem, was landläufig, glaube ich, kolportiert wird. Nicht jeder Clubbesitzer ist die Inkarnation des Bösen. Mhm. Das war ein ganz toller Mensch, ja, mit dem Motorrad, mit so einem Holzfällerhemd, ja, war ein toller Mensch, ja, und wir haben 1,5 Stunden sehr intensiv miteinander gesprochen. Die Zeit hat er sich genommen für sein Projekt dann auch. Und dann habe ich zugesagt und dann bin ich nach Leipzig. Ja. War jetzt sehr ausführlich beschrieben.
Ja, aber ich meine, du hattest ja dann wirklich Erfolg gehabt. Es haben ja viele versucht, keiner hat es geschafft, so richtig den Verein hochzubringen. Du dann schon.
Wir dann schon.
Entschuldigung.
Wir hatten ein unfassbares Team.
Ja. Leipzig ist dann zu Ende und du kommst aus Baden-Württemberg.
Dann, ich komme aus Württemberg sogar.
Also jetzt auch noch aus Württemberg. Also, was hat das mit dir gemacht, wenn du, ich meine, du bist ja auch relativ spät erst dann auch, ne, in diese ganze Schiene dann reingekommen, mit 42 ja dann so in dieses Geschäft. Was hat das mit dir gemacht, Alex, als dann plötzlich, wer hat dich denn überhaupt kontaktiert und gesagt, du, der VfB möchte ich haben?
Das war Robin Dutt.
Robin Dutt, ja.
Wir hatten damals so eine, ausgehend auch von der Philosophie von Ralf Rangnick, so eine Trainergruppe im süddeutschen Raum, im schwäbischen Raum. Da hat er zugehört Markus Sorg, da hat er zugehört Tommy Letsch, da hat er zugehört Micha Feichtenbeiner, da hat er zugehört Robin Dutt, Günter Rommel. Also das waren schon Trainer, die alle Regionalliga trainiert sind, irgendwann mal Bundesliga-Trainer waren und sowas. Und dann hat mich Robin angerufen, wir kannten uns davor auch schon. Ja, weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Und hat gesagt, ob das denkbar wäre.
Dann, musstest du da nur eine Millisekunde überlegen, ob das denkbar wäre?
Was ist die kleinere Größe wie Millisekunde? Also das ist so VfB. Ja. Ja, ich brauche keinen Dolmetscher in der Pressekonferenz. Mhm. Ja, es gab so in meiner Karriere so Schritte, wo ich sage, die musste ich einfach machen. Mhm. Ja, von Groß-Asbach nach Leipzig, von Leipzig zum VfB, ja. Die musste ich einfach machen.
Als du den Vertrag unterschrieben hast, was ging dir da durch den Kopf?
VfB hatte davor 2-3 Jahre, wo er schon gegen den Abstieg gespielt hat. Ich wusste, dass ich gut bin und ich habe unterschätzt, wie groß dieser Verein ist. Und dass ich das, ich habe auch zu Robin gesagt und auch zu Bernd Wahler, der damals der Präsident war, lasst mich doch den Verein laufen mit dem Flammenwerfer, ihr müsst nur hinter mir löschen. Und das habe ich falsch eingeschätzt. Mhm. Ja, dafür war das einfach zu groß alles. Dafür war das zu verwirrt auch in dem, wer kennt wen habe ich irgendwann mal angeschossen. Es war doch klar, ja, als ich gekommen bin, da hat natürlich auch der eine oder andere Trainer dort gedacht, ah ja, den Job hätte ich auch machen können. Also da müsste jetzt kein Trainer aus Leipzig holen. Ja, und das hat man gemerkt, das hat man gespürt irgendwann mal. Ich sage immer, am Anfang, da konnte ich kaum atmen, weil die Leute um mich herum waren. Und nach der ersten 3-4 Niederlage, da musste ich die Leute alle herziehen. Ja, das war schon schwierig damals. Ich glaube, bei der Fanbasis hatte ich ein brutal gutes Standing. Wir haben damals im letzten Spiel der Vorbereitungsphase Manchester City, auch zu dem Zeitpunkt schon eine tolle Mannschaft, nach einer 4-0-Führung noch 4-2 geschlagen im letzten Vorbereitungsspiel. Und in der Cannstatter Kurve haben sie alle von Europa gesungen. Und wir auch, die Jungs haben es auch gut gemacht. Ja, da lasse ich auch auf den Großteil der Spieler lasse ich auch nichts drauf kommen. Ja, das war einfach schwierig zu dem Zeitpunkt. Der VfB hatte nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, die sie so in den Jahren 2007, 2008, 2009, 2010 gehabt haben. Da hat man diese Möglichkeiten nicht mehr gehabt. Und das hat man dann auch nachher gemerkt. Ja, wir hatten vielleicht auch nicht den optimalen Kader, um diese Hochrisikospielweise dann durchzuführen. Da war ich manchmal dann einfach zu stur. Mhm. Wie gesagt, nochmal zurückkommen. Hätte ich die Auslandsstationen gehabt, hätte ich gewusst, alles, es geht auch anders. Ja, mhm. Kurz bevor ich dann geschmissen wurde, hat Robin auch nochmal mit mir gesprochen, Alex, wie hättest du einen Groß-Asbach gemacht? Ich habe gesagt, ja, hätte ich das System gewechselt, ohne Probleme. Dort wollte ich einfach alle zeigen, das geht so, wir müssen es bloß richtig machen und wenn es alle richtig machen, dann funktioniert es auch. Aber auf dem Level sind irgendwann gar nicht mehr alle interessiert, es richtig zu machen, sondern nur ihren eigenen Arsch zu retten.
Es ging ja dann leider relativ schnell zu Ende, also war es kein halbes Jahr da. Der Nachfolger, der dann geholt wurde, Jürgen Kramny, also am Ende ist der VfB abgestiegen. So, aber war das eigentlich im Nachhinein die größte Niederlage, die du in deiner Trainerlaufbahn erleiden musstest?
Die größte Niederlage in Bezug auf die gesamte Situation. Mhm. Die größte Einzelniederlage war sicherlich nachher, in einem Spiel gegen bei Brøndby IF die Meisterschaft versaut hat. Mhm. Ja, gegen Horsens mit dem jetzigen Trainer von Mainz, Bo Henriksen. Ja, vergebe ich ihm bis heute nicht. aber so als Persönlichkeit, als so Shootingstar, ja, und bis dahin ging es immer nur nach oben
für mich. Das meine ich ja. Für dich ging es ja wirklich stetig bergauf und zwar in einer richtigen Geschwindigkeit auch. Ja. Bam, 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 plötzlich beim, also wo andere Trainer ja ein Leben lang drauf warten auf den VfB Stuttgart, hast du dann sehr schnell erreichen können. Und wenn man da dann so Schiffbruch dann plötzlich erleidet, wo es nur bergauf ging, wie bist du da persönlich mit dieser Niederlage dann umgegangen? Oder wie lange hat es gebraucht, auch bis du da wieder rausgekommen bist?
Verdrängen zunächst. Mhm. Ja, und das ging von dem aus nicht gut. Und dann mal irgendwann analysieren. Und da hilft dir ein guter Freundeskreis. Ja. Ja, ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch Christian Nerlinger als Berater. Ich hatte mit Jochen Habermeyer, Tommy Letsch, einer von meinen engsten Kumpels, Volker Meier, das sind alles Jungs, die mich schon seit Urzeiten kannten, aus Studienzeiten, die auch zu mir sagen konnten, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, hey, das hast du mit 22 nicht gemacht. Hör auf mit der Scheiße, das mit 42 zu machen. Mhm. Ja, auch wenn man dann eigentlich erfahrener wird, aber die haben mich schon, dann meine Familie natürlich, ja, meine Frau Christina hat mir da sehr geholfen, ja, in der Zeit, weil du das richtige Mittel finden musst zwischen warum bist du gescheitert und in Bezug auf Scheitern hat mir ein anderer großer deutscher Sportler dann geholfen. Der Dirk Nowitzki hat zu der Zeitpunkt mal gesagt, in Deutschland, wenn du scheiterst, bist du gescheitert. In Amerika gehört Scheitern zum Weg nach oben.
Außer in Stuttgart, wo es ja dann schiefgegangen ist, hast du ja wirklich überall Erfolg gehabt. Wir haben mal nachgeschaut, ich glaube, du warst 10 Jahre lang, egal wo du dann warst, bei welchem Verein, nie schlechter als Tabellenplatz 2. Mhm. Zusätzlich kam dann noch dazu, ne, Titel gewonnen etc. Ich würde mir wünschen, dass du nochmal in der Bundesliga die Chance bekommen würdest, weil... Ja, wirklich, es gibt ja wenige Charakterköpfe und du hast bewiesen, dass du mit Mannschaften Erfolg haben kannst. Also ich persönlich würde mir das wünschen. Du hast eben aber auch einen privaten Aspekt angesprochen, weil du gesagt hast, wenn ich es mir aussuchen könnte, aber das kann man ja nicht immer im Leben. Wir sehen, du wohnst in einem großen Haus, 2 Kinder haben wir schon angesprochen, aber es hat sich leider was getan, ja auch privat in deinem Leben, deine Frau und du, ihr habt euch getrennt. Ist es momentan, wenn man mal jetzt den Fußball beiseite macht, die schwierigste Phase in deinem Leben?
Hundertprozentig. Hundertprozentig, ja. Ich bin Gott sei Dank bisher von ganz große körperliche Probleme verschont blieben. Das ist schon was, weil wir einfach haben, wir kennen uns lang, ja, das war einfach die Frau auch, ja, wo ich gesagt habe, ja, mit 52 dann glaube, okay, jetzt machen wir die Geschichte mit dem Ring. Mhm. Ich habe ja immer, wenn irgendjemand mir gesagt hat, wie, deine Kinder sind erst 5 und 7, du bist schon 57, ja, dann habe ich immer gesagt, ja, ich Spätzünder und erspart mir vielleicht Scheidungskosten. Ja, aber wie du es richtig gesagt hast, ja, es gibt irgendwann vielleicht auch Lebenswege, die sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und so sieht es gerade aus. Und solange wir das mit den Kindern gut hinkriegen, und das ist gerade unser beider Ziel, werden wir das vielleicht auch schaffen. Aber klar, ja, ich kann nicht sagen, ich gehe von dem Bäcker zu dem Metzger, falls das geht, ich weiß es, ja. Und arbeite da jetzt weiter in der gleichen Stadt, sondern mein Job wird sich definitiv ein paar Kilometer weg von hier abspielen. Und dann muss ich natürlich auch Entscheidungen treffen. Und entweder, wenn ich gehe, ich kann mich danach nicht mehr leiden, weil ich sage, ich ziehe die nächsten Jahre, finanziell ist es weniger das Problem, jetzt nur noch meine Kinder und meine Frau hinterher. Entweder ich treffe Entscheidung gegen mich oder so ein bisschen ich treffe Entscheidung gegen die Familie, weil ich dann natürlich bei weitem nicht mehr so oft da bin. Du hast ja vorher selber mal gesagt, es hat, außer bei Trainingslager oder wenn ich schon vorgereist bin, weil ich irgendwo jetzt übernommen habe, wie in Kopenhagen war es nicht auf der Welt, wie Limassol oder in Fürth. Die Familie ist dann nachgezogen. Ich habe fast jeden Abend meine Kinder ins Bett bringen können. Mhm. Ja, ich bin fast jeden Morgen zumindest noch geschwind rein und habe ihnen einen Kuss gegeben. Das ist dann schon, wenn dir klar wird, das wird jetzt schwierig, dann ist es ekelhaft. Das muss ich sagen. Ja, aber da bin ich nicht der Einzige in Deutschland. Mhm. Ja, das passiert und mir passiert es immer noch aus einer gewissen finanziellen Sicherheit raus, was es emotional nicht entschärft, aber so im Gesamten ein bisschen erträglicher macht.
Ich meine, das ist natürlich jetzt sehr privat. Und wenn du sagst, ab hier möchte ich nicht mehr reden, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Deine Story heißt ja auch meine Geschichte.
So. Aber ich meine, wir kennen uns noch nicht lange, aber was man ja merkt, ist, dass du ja wirklich ein Familienmensch bist und dass du wirklich in dieser Papa-Rolle ja auch total aufgehst. Du sprichst, wenn die Kameras aus sind, total oft auch über deine Kinder. Deswegen, wie schwierig ist dieser Zwiespalt? Ich meine, jetzt steht der Sommer wieder an. Du hast sicherlich auch das ein oder andere Angebot. Wie du es gerade auch angesprochen hast, wie machst du diesen Zwiespalt auch dann mit dir aus? Kann ich das jetzt annehmen, ohne, auch wenn es vielleicht gar nicht berechtigt ist, aber ohne dann vielleicht meine Kinder zurückzulassen?
Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ganz genau, das ist ein Weg, den ich gehe, den andere auch gegangen sind. Und ich bin dort und irgendwann muss ich dort sein. Aber ich habe bisher noch keine Ahnung, wie ich den Weg gehe.
Aber hast du Angst vor dieser Entscheidung?
Nee, ich habe keine Angst. Weil da hat mir auch ein Kinderpsychologe hat irgendwann mal gesagt, er hat in seiner Praxis Väter, die sehen ihre Kinder jeden Tag und sind furchtbare Väter. Und er hat welche, die arbeiten in Südkorea und sieht sie alle 3 Monate und sind die besten Väter, die du dir vorstellen kannst. Ich glaube, das, was unsere Familie insgesamt verbindet, auch die Jahre, die wir gehabt haben mit Christina und mir, das geht, wie bei vielen anderen Vätern auch, weit über das hinaus, wo du dann sagen kannst, und wenn ich nicht mehr da bin, dann wissen die nach 2 Wochen meinen Vornamen nicht mehr. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich habe die besten Kinder auf der Welt. Ja. Da mache ich mir keine Gedanken.
Dann drücke ich dir natürlich die Daumen, ne, dass sich das dann alles so darstellt, wie er hofft. Hättest du eigentlich ein Problem damit, oder würdest du deinen Frieden damit schließen, wenn du nichts mehr mit dem Fußball zu tun haben würdest? Oder ist es das, wo du sagst, nee, das ist jetzt meine Bestimmung und darauf möchte ich nie wieder verzichten?
Also grundsätzlich, mein Papa ist mit 59 leider gestorben. Ich bin 57. Ja, gefühlt bin ich immer noch 30 Jahre jünger als zu dem Zeitpunkt. Aber sollte mir, toi, 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 was passiere heute und ich bin nicht mehr da, dann denke ich, dass ich ein tolles Leben geführt habe und auch ein erfülltes Leben. Das hat ganz viel mit den Menschen zu tun, die ich getroffen habe auf diesem Weg, vor meiner Fußballzeit, hat aber auch ganz viel mit Fußball zu tun. Und um Strich, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns gerade getrennt haben, ja, weil ich eine tolle Frau hatte. Unterm Strich ist Fußball einfach die Liebe meines Lebens. Mhm. Ja. Seitdem ich 5 Jahre bin, bin ich immer Fußballverein, war immer Fußballverein. Das heißt, seit 52 Jahren denke ich Fußball, schlafe mit Fußball ein, wach mit Fußball auf und sehe ganz viele Dinge aus der Brille, was kann man miteinander erreichen, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Und das hat mir der Fußball mitgegeben.
Weil es eine letzte Frage gibt, gibt es auch eine allerletzte immer, weil du gerade deinen Papa angesprochen hast. Glaubst du eigentlich, dass er von oben zuschaut auf deinem Weg bei
all bei jedem Fall? Spiel. Bei jedem Spiel mache ich ihn dafür verantwortlich, wenn es nicht funktioniert. Ja. Ja. Er wäre ja maßlos stolz auf mich. Mhm. Maßlos stolz. Wie es meine Mutter jetzt noch ist.
Ja. Ja. Ist das was, wo man sagt, es ist schade, dass er das nicht noch miterlebt
hat? Ja, 100%ig. Mhm. Ja, das tut mir wirklich leid. Auch wenn mein Vater ein sehr, sehr kritischer Mensch war. Sehr kritisch. Aber er war mein Papa. Ja, wenn ich ein halb so guter Papa war kann wie er, habe ich viel richtig gemacht.
Alex, kommen wir zu unserer Challenge. Du hast die Flasche da hinten hingestellt. Ich weiß, du magst es jetzt, ja, dass wir das spielen. Ja. Derjenige, der weniger Versuche braucht, gewinnt natürlich. Deal. Wer beginnt?
Ich.
Oh, das hatte ich noch nie, du. Da bin ich mal gespannt. Sehr gut, endlich mal jemand, der sagt, ich nehme das selber in die Hand. Eins.
Ah, der geht runter. Ah, heilige Scheiße. Oh, ah, kommt wieder.
Das glaube ich doch nicht, du. Aber der war wirklich, ja, der war echt gut. Zwei. Oh, Scheiße. Ah! Drei. Scheiße. Ich fürchte, dass du damit gewonnen hast. Ah, das war nicht schlecht, du. Eins.
Oh, nee. Oh.
Nein!
Das ist doch gar nicht. Ey, das war wirklich eine gute Performance.
Alex, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Hat mir wirklich große Freude bereitet. Ja,
ich fühle mich geehrt auch, muss ich sagen.
Und weiterhin alles Gute und ich bleibe dabei. Ich hoffe, dass ich dich in der Bundesliga wiedersehe. Dann sehen wir uns am Spielfeldrand.
Danke.